Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Marianne Leineweber und ihr hört die Sendung zur Podcast-Folge Kommunikationspsychologie in der Praxis im Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Ihr werdet heute erfahren, wie kommunikationspsychologische Modelle auch im Alltag helfen können. Freut euch also auf eine spannende Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Bevor wir aber inhaltlich durchstarten, bekommt ihr erst einmal Musik zum Warmwerden mit Jam on It von Nucleus.
To get hazy, clean out your ears and you open your eye. If you want to hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn, cause Cosmo's taking his turn to burn.
Take a seat and no in the seat, then you add M-O and a freaking G, add a funky beat, and little what do you see? It's Cosmo D, yeah baby, that's me. I've got the beat, but that's oh so sweet. Without me rocking, it's incomplete. So rock this yo, rock that yo, rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that, and that's a fact, boy. The Jam on crew will rock it.
Three stories high.
we rock this butt with a 12-inch cut called Disco Kryptonite. Well, Superman looked up at me. He said, you rock so naturally. I said, now that you've learned the deal, let me tell you why I'm so for real. I'm Cosmo D from outer space. I can do rock the human race. I do it right because I can't do it wrong. That's why the whole world is singing this song.
Jam on that.
I jam on that. I say jam on that. As day to the night and night turns the day, whatever time it is, I want to hear you say.
Jam on
that. I say jam on my mama, jam on that. Jam all around and upside down. I keep it jamming to the jam on production sound.
Jam on
that. I jam on it. I said jam, jam on it. I said jam on is the boogie beat that takes control with the sure shot boogie that'll rock your soul.
Jam on it.
I said jam, jam on it. Get out of your seat and jam to the beat. And don't you dare stop your early morning.
Jam on it.
Jam on It von Nucleus. Ich hoffe, ihr seid nach der kleinen innerlichen Tanzeinlage jetzt richtig neugierig auf den Podcast, wenn einer etwas von sich gibt mit Melina Stock und Christian Lovritsch. Seid gespannt auf den ersten Teil der heutigen Folge, in dem alle Perfektionisten unter euch noch einiges lernen können.
Ja, das Besondere an der Kommunikationspsychologie ist ja gerade, dass sie so lebendig ist und dass jeder, der sich damit ein wenig befasst, auch echt was damit anfangen kann, ja.
Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge von Wenn einer etwas von sich gibt, der Psychologie-Podcast für Studierende und andere Amateure. Mein Name ist Melina Stock.
Und ich bin Christian Lovritsch.
Und bei uns wird's heute richtig praktisch. Wir haben nämlich beide ein Anliegen mitgebracht, ein Dilemma oder ein Missverständnis, von dem der andere noch nichts weiß und was wir jetzt hier gerne lösen wollen, für uns gegenseitig. Und ja, Christian, da bitte ich dich am besten gleich. Ich kann es nämlich gar nicht erwarten, heute dein Coach zu sein. Und ich bin gespannt, was du für ein Anliegen mitgebracht hast.
Ja, ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich immer probiere, was immer ich tue, es so gut wie möglich zu machen. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache an sich, ja, aber manchmal stresst mich das auch wahnsinnig. Mhm. Also ganz banales Beispiel, ich habe so eine Oberfläche auf der Küche und die ist ein bisschen empfindlich, ja, das sieht man schnell, wenn da irgendwie ein Abdruck oder ein Fleck drauf ist. Aber in der Küche kocht man ja. Und dann ist ja ganz natürlich, dass da mal so ein Fleck ist, solange man kocht. Und ich probiere dann immer, dass noch währenddessen alles gut ausschaut und so. Und das braucht man ja nicht. Kann man sich ja ein bisschen Zeit für lassen, dass man es dann irgendwann mal dann sauber macht. oder an der Uni, dass die Arbeiten, die wir machen, und Melina, wir machen ja auch ziemlich viel zusammen, dass das auch zeitig und auch in einer möglichst guten Qualität ist und dann lieber nochmal alles von vorne, aber möglichst gut. Ich habe gemerkt, ich dränge mich echt dazu, ja, Perfektion zu liefern. Und es wird mir teils auch ein bisschen viel. So, das ist mein Anliegen.
Aber das ist ja schon mal ein Riesenschritt, dass du schon erkannt hast, hey, das ist zu viel, was ich da mache in der Hinsicht. Dass ich zu viel von mir verlange vielleicht, also dass du zu viel von dir verlangst, dass du vielleicht auf zu hohem strebst, zu hohe Ziele vielleicht hast, dich selber ja ein bisschen unter Druck setzt. Habe ich das so richtig verstanden auch?
Ja, ganz genau so ist es. Also es ist nichts anderes als tatsächlich Druck am Ende des Tages. Denn manchmal, ja, da gibt es halt eine Uni-Arbeit, die dann nicht so ausgefallen ist, wie man es geplant hat. Oder es ist gerade mal der Anfang von einem größeren Projekt und man braucht ein bisschen länger, als man es eingeplant hat. Oder man nimmt den ersten Podcast auf, wie jetzt hier beispielsweise. Mhm. Und man muss halt gewisse Dinge erst einfach nochmal lernen. Ja. Und sich dafür halt auch den Platz zu lassen, sowohl im zeitlichen Sinn als auch jetzt, was die Qualität angeht, ja.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, so in dem Prozess von unserem Podcast. Also ich glaube, wir sind natürlich beide Leute, die gerne gute Dinge natürlich abgeben. Aber wir hatten ja auch schon oft Gespräche, wo ich dich dann auch ein bisschen gebremst habe und gesagt habe, Chrissy, du weißt schon, das wird ja am Ende des Tages kein perfekter Podcast sein, weil wir halt einfach auch das nicht gelernt haben und das zum ersten Mal machen. Und da auf jeden Fall kommt das Thema Perfektionismus auch ganz klar zum Vorschein. Und du hast schon auch was ganz Wichtiges gesagt aus Sicht der Kommunikationspsychologie. Du hast nämlich gesagt, das ist eigentlich ja was Gutes, dass du Dinge gerne super machen willst, aber zu viel, also des Guten zu viel. Und das ist ein Stichwort, da sind wir direkt beim Werte- und Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Das hatten wir euch, liebe ZuhörerInnen, ja auch schon vorgestellt im Laufe unseres Podcasts, aber vielleicht noch mal kurz ins Gedächtnis gerufen, das Modell. Da geht es darum, einzelne Werte, einzelne gute Eigenschaften, wie zum Beispiel bei dir jetzt eben dieses Dinge gut machen wollen, wie wir das genau benennen wollen, erarbeiten wir gleich noch, ist an sich ja eine sehr positive Eigenschaft oder ein Wert, wie Friedemann Schulz von Thun es bezeichnet. Und in dem Wert- und Entwicklungsquadrat geht es darum, dass dieser Wert nur wirklich seine konstruktive und gute Wirkung auch entfalten kann, wenn er in einer dynamischen Balance steht mit einem positiven Gegenwert, mit einer Schwestertugend.
Was würde denn dynamisch da nochmal bedeuten?
Dynamisch bedeutet, wir sind jetzt nicht darauf aus, genau den Mittelweg zu finden oder genau den Mittelpunkt zwischen den beiden Tugenden. Mhm. Dynamik bedeutet ja immer, dass sich etwas bewegt. Also es gibt ja auch vielleicht Situationen, in denen es besser ist, ein bisschen mehr von einem Wert zu haben. Und in anderen Situationen möchte man dann mehr von der Schwestertugend, von dem Gegenwert haben.
Also ganz praktisch gesagt, ist es manchmal dann gut, dass man sich zur Perfektion anspornt und in anderen Situationen wäre aber quasi, ja, diese Schwestertugend auch ganz in Ordnung oder hilfreicher. Beispielsweise, dass man sich Platz lässt für Wachstum oder für...
Ja, ohne das geht's ja auch gar nicht, ne? Also du hast ja schon gesagt, du fühlst dich dadurch gestresst. Also du bist jemand, du hast gerade schon das Wort Perfektion in die Runde geworfen und ein Perfektionsdrang, so habe ich das bei dir rausgehört, wäre ja etwas Schlechtes.
Das wäre die überdosierte Form, genau.
Genau, aber aus was entsteht denn dein Perfektionsdrang? Was steht denn da dahinter? Oder von was ist es denn des Guten zu viel?
Also ich glaube, es ist da tatsächlich ein gewisser Ehrgeiz, einfach meine Ziele zu erreichen und gewisse Dinge auch abzuhaken. Aber es geht einfach eher darum, dass man einfach sehr auf Qualität bedacht ist. Also dass ich erwarte, dass ich einfach gute Dinge liefere. Ich glaube, das steht so ein bisschen im Hintergrund. Das ist dieser Ehrgeiz dafür.
Okay. Und davon war, wie gesagt, die Perfektion, die Überdosierung sozusagen, die Überkompensation, das unerwünschte Extrem. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt dich umschaust, was würdest du denn sagen? Von was brauchst du denn mehr in deinem Leben oder in diesen Situationen, wenn du denkst, du bist zu perfektionistisch?
Vielleicht so ein Arbeiten oder Schaffen in einem lockeren Umgang oder mit einem lockeren Umgang. Vielleicht ist es das sogar. Mit Zeit, ja.
Mhm. Ehrgeiz auf der einen Seite und vielleicht so ein unbeschwertes Arbeiten auf der anderen Seite. Kann man das sagen?
Ja, das auch, ja.
Soll ich das auf das Wertequadrat packen oder stimmt es noch nicht ganz für dich?
Also ich würde mit locker würde ich tatsächlich mitgehen.
Ja?
Oder sagen wir auch, auch Flexibilität spielt da auch mit rein.
Mhm.
Dass man einfach zu mehr Sachen auch oder zu mehreren Qualitätsformen auch einfach mal Ja sagt.
Okay.
Dass man sagt, guck mal, das ist mein erster Podcast. Wenn man da sich zweimal versprochen hat, dann ist das eigentlich ganz im Rahmen.
Mhm.
Und also Lockerheit und ein bisschen mehr Flexibilität beim eigenen Schaffen, das
okay.
ist so.
Ja, dann schreiben
so,
wir das doch
mit was
auch
ich mitgehen
auf.
Würde.
Das ist ja, es muss ja auch nicht ein Begriff sein. Es können ja auch Beschreibungen sein, das, was für dich am besten passt. Also dann Flexibilität im Schaffen, hast du gesagt, das schreibe ich kurz auf. Und Lockerheit.
Ja.
Okay.
Ich sehe ja dein Wertequadrat da jetzt quasi nicht, da wir ja uns nur auditiv hören, da wir ja zugeschaltet sind einander. Könntest du es mir mal kurz erklären, wie du es jetzt gemacht hast?
Ja, also ich habe Ehrgeiz als Tugend links in die Ecke des Wertequadrats gezeichnet. Von da aus
also das, was quasi gut ist, womit wir starten mit diesem guten Wert, den ich irgendwie mit mir rumtrage.
Genau, da hast du ja beschrieben, dass du durch eine Überdosierung dieses Wertes eben in so einen Perfektionsdrang rutscht. Also ist der Perfektionsdrang unter dem Ehrgeiz in der linken unteren Ecke auf meinem Wertequadrat.
Mhm. Die überdosierte Form.
Genau. Ja. Und du hast gesagt, du möchtest von diesem Perfektionsdrang hin zu mehr Flexibilität in deinem Schaffen und zu mehr innerer Lockerheit. Sprich, dann habe ich die Entwicklungsrichtung als Pfeil gemalt, von links unten nach rechts oben und dann eben die Flexibilität im Schaffen und die innere Lockerheit rechts oben in die Ecke geschrieben von deinem Wertequadrat. Sprich, uns fehlt noch rechts unten. Und zwar ist das dann die Überdosierung von dem eigentlich guten Wert, von der Flexibilität und der Lockerheit.
Da würde ich hinkommen, wenn ich ja übers Ziel hinausschieße, wenn ich sage, okay, ich möchte hin zu mehr Lockerheit und dann übertreibe ich es auf einmal, dann bin ich nur noch locker.
Dann ist es auch wieder das Guten zu viel.
Die Gefahr der Entwicklungsrichtung wäre das quasi, die uns noch fehlt,
genau.
Damit man die auch auf dem Schirm hat. Was passiert, wenn ich es übertreibe?
Dass man praktisch von einem ins andere Extrem rutscht.
Genau, genau. Das passiert ja auch manchmal, wenn man sich weiterentwickeln will. Dann rutscht man erstmal auch manchmal ins andere Extrem und merkt, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ja, das ist das Guten jetzt auch zu viel. Wenn Leute zum Beispiel sehr viel gearbeitet haben und dann aussteigen, das ist so eine klassische Situation von einer überdosierten Form in die andere überdosierte Form, von eigentlich guten Dingen, von erstens Ehrgeiz und von andererseits einem lockeren Umgang.
Ja, also von 0 auf 100 oder von 100 auf 0.
Genau. Ja, in meiner Situation jetzt, der positive Wert, wo ich ja hin möchte, ist ja quasi, ja, sich Platz lassen, eine Lockerheit im Umgang mit der Arbeit und so. Spontan, wenn ich das übertreiben würde, dann wäre ich ja vollkommen laissez-faire. Also ich würde nur noch vor mich hin meditieren und vor mich hinschieben alles.
Ja, so Larifari-Mentalität.
Larifari, genau. Das kannst du auch aufschreiben.
Ja?
Ich finde Larifari-Mentalität finde ich ganz gut.
Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man das wirklich richtig in Deutsch schreibt. Ich schreibe es einfach, wie man so spricht, ne? Larifari-Mentalität.
Genau. Ich denke, so ist es auch tatsächlich.
Ja.
Aber es beschreibt ja auch etwas, was nicht wirklich auf Grammatik und Perfektion aus ist.
Genau. Dann habe ich jetzt eigentlich dein fertiges Werte- und Entwicklungsquadrat vor mir. Mit eben dem Ehrgeiz und der Flexibilität, Lockerheit als gute Tugenden und Werte. Und mit dem Perfektionsdrang und der Larifari-Mentalität als die jeweilige Übertreibung dieses Wertes. Und mit dieser Zeichnung, die ich hier vor mir habe, die kann ich dir auch gerne abfotografieren und dann schicken, damit du sie auch bei dir hast, damit du dich da immer mal ein bisschen dran orientieren kannst. Denn es wird wahrscheinlich immer mal wieder zu Situationen kommen, wo du dich ertappst, jetzt war ich wieder in diesem Sog der Perfektion gefangen und habe mich da wieder drin verrannt. Und dann kann das Wertequadrat dir zeigen, okay, hey, ich bin jetzt vielleicht unten links im Wertequadrat. Und ich möchte mich aber ein bisschen weiter nach rechts oben orientieren.
Also meinem situativen Wunschziel.
Ja, und manchmal ist es halt auch einfach schön, sowas mal schwarz-weiß vor sich zu sehen und dann wirklich was auch greifbar zu haben, damit man das auch auf eine andere Art und Weise nochmal realisiert und vielleicht auch eher anpacken kann, das Problem.
Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einen Wertequadrat formuliert, man zwar da tatsächlich ein Quadrat hat mit zwei Diagonalen in der Mitte und vielleicht denken jetzt manche von unseren ZuhörerInnen, wird das ihm jetzt wirklich helfen, sich dahin zu entwickeln? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dieses Wertequadrat irgendwie verinnerlicht. Also man bekommt dann ein bisschen ein situatives Gespür für, wann übertreibe ich quasi in meiner Perfektion und wann ist es dann eher angebracht, mich hinzuentwickeln zu mehr Freiheit, also mehr Lockerheit. Und da geht man schon ein bisschen anders durch den Alltag, wenn man dieses Wertequadrat mal ein wenig verinnerlicht hat. Also ich habe das situativ dann immer wieder aufgerufen in Situationen. Ich hoffe, das wird bei diesem Thema dann auch so.
Und dann sollte man vielleicht auch noch sagen, dass, wie bei allen Modellen auch, dass auch so ein Werte- und Entwicklungsquadrat nicht in Stein gemeißelt ist. Also wenn du jetzt morgen früh aufwachst und dir denkst, ja, Larifari-Mentalität war jetzt irgendwie doch nicht das Richtige, das war nicht so das, wovor ich Angst habe oder wo ich nicht reinrutschen will, dann fällt dir vielleicht ein anderer Begriff oder eine andere Umschreibung ein, die dir besser gefällt, dann kann man es ja immer noch auch das Wertequadrat verändern. Ich habe zum Beispiel jetzt auch extra mit Bleistift geschrieben. Also sprich, ich kann es einfach ausradieren und den Begriff nochmal anders umformulieren, dass es für mich passt. Und da war es ja auch jetzt wichtig in dem Wert- und Entwicklungsquadrat für dich, dass da deine Begriffe stehen.
Ganz richtig. Es muss immer für einen selbst stimmig sein. Also es muss der Person dann auch gerecht werden. Und da gehört halt auch die eigene Sprache dazu.
Und die ist gerade auch beim Wert- und Entwicklungsquadrat wichtig, dass du dann auch denkst, es geht hier um mich. Das ist hier keine Verallgemeinerung, sondern das ist jetzt für meine persönliche Situation, für meine Persönlichkeit, das Entwicklungsquadrat. Ja. Ja, vielleicht hilft's ja, das wäre ja super.
Das hoffe ich auch. Und wie du schon gesagt hast, es ist wichtig, sich in dem Wertequadrat wiederzuerkennen und die Situation dann auch ein bisschen lebendig zu machen, sich zu überlegen, wann, in welchen Situationen bin ich denn in dieser überdosierten Form von etwas, was eigentlich gut an mir ist? Wann übertreibe ich mit dem positiven Kern, der in mir steckt, ja? Ich denke, bei diesem Wertequadrat wird es wahrscheinlich sein wie bei allen zuvor. Man wird anfangs ein bisschen draufschauen, ein bisschen skeptisch, sagen, soll mir dieses Quadrat jetzt wirklich die Veränderung bringen? Aber dann vielleicht nach und nach, in einzelnen Situationen gibt man dann trotzdem vielleicht nach. Wird jetzt in meinem Fall ein bisschen lockerer. Cool.
Das war Teil 1 der Podcast-Folge Kommunikationspsychologie in der Praxis mit Christian Lovritsch und Melina Stock. Christians Anliegen war ja, nicht immer alles perfekt machen zu wollen. Und weil perfekt sein auch gar nicht immer möglich ist oder zumindest ziemlich anstrengend sein kann, kommt jetzt wortwörtlich unperfekte Musik. Viel Spaß mit Imperfection von Skillet.
Your failures devour your heart in every hour. Your time. everyone else. No one escapes every breath we take, dealing with our own skeletons.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space.
Laura Cox mit Rocket Man. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk mit der Sendung Kommunikationspsychologie in der Praxis zur gleichnamigen Podcast-Folge. Nicht nur das Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun kann im Alltag helfen, sondern auch ein weiteres Modell. Und das sogar bei schwierigen Lebensentscheidungen. Hier kommt Teil 2 des Podcasts. Viel Spaß!
So wie ich es verstanden habe, bin ich jetzt dran.
Ja, ganz genau. Ich habe nämlich auch ein Anliegen mitgebracht.
Dann schieß mal los.
Und zwar bin ich jetzt am Ende von meinem Studium angelangt und dementsprechend steht ein neuer Lebensabschnitt bei mir an. Und dafür ziehe ich auch in eine neue Stadt. Und jetzt stellt sich für mich die Frage der Wohnsituation. Also ich wohne aktuell in einer WG und habe auch mein ganzes Studentenleben in einer WG gewohnt. Jetzt frage ich mich aber, ob ich auch wieder mit anderen Leuten zusammenleben soll oder eben nicht. Also ist WG noch das Richtige für mich, wenn ich jetzt umziehe?
Könnten wir das als Anliegen festhalten? Also ziehe ich nochmal in eine WG?
Ja, das würde ich beschreiben, dass es das ist.
Okay. Hast du ein WG-Angebot bekommen? Oder wie?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen, ich meine, vor allem wahrscheinlich Studenten, die uns vielleicht zuhören, kennen das Problem. Also auf so eine WG, ich habe mich da jetzt beworben, in Anführungsstrichen, und stehe da halt mit den Leuten in Kontakt. Aber es ist so, dass da eben noch die berüchtigten WG-Castings anstehen. Also es ist jetzt keine WG sicher.
Aber dann wäre es im Vorfeld trotzdem wichtig zu klären, ob das was für dich ist. Weil, wie wir gelernt haben, die doppelte Blickrichtung. Man muss nach innen geklärt sein, um nach außen gut kommunizieren zu können. Und gerade damit du dann ready in so einen Casting gehen kannst, wäre es ja cool, wenn dass du schon mal weißt, finde ich das gut, mache ich das grundsätzlich, dass ich da nochmal hin möchte,
ja,
in eine WG.
Wäre, glaube ich, echt gut.
Ja, ich weiß nicht. Wie wäre es denn mit einem inneren Team, um das zu klären?
Das innere Team ist sowieso mein Lieblingsmodell, deshalb gerne.
Was ist denn das Erste, an was du denkst, wenn du dir die Thematik oder die Fragestellung nochmal anguckst? Ziehe ich nochmal in eine WG? Was regt sich denn da so?
Dann habe ich auf der einen Seite die Hoffnung, dass es einfach ein schönes Miteinander wird, dass man da nicht alleine ist und da dann halt auch gleich Anschluss hat in dieser Stadt. Und auf der anderen Seite regt sich halt auch eine Angst, dass es nicht harmoniert. Und dieses Ding, ich will halt auch gerne mich irgendwie auf eine Art ausleben und mein eigenes Ding machen. Also das ist gefühlt so zwei Pole, mehr oder weniger. Das ist die eine Seite und dann gibt's halt die andere Seite.
Da sind dann wahrscheinlich mehrere Teammitglieder zu finden,
ja,
die sich irgendwie im Weg stehen.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Also so wie ich rausgehört habe, ist da ein gewisses Harmoniebedürfnis da. Also du würdest jetzt nicht wirklich in eine, sagen wir mal, Zwecks-WG ziehen, in der du die Leute nicht wirklich kennst und das gar nicht so ein Miteinander gibt.
Nein, also so ein Nebeneinander-Herleben ist gar nicht mein Ding. Das nicht. Also entweder ich habe jetzt eine WG, wo ich mich wohlfühle, oder ich lebe lieber alleine. So.
Gibt es denn eine Stimme, der das besonders wichtig wäre? Also ein Teammitglied, das ja besonders auf diese Harmonie und auf diese Geselligkeit irgendwie aus ist?
Stichwort Geselligkeit, ja. Also das ist auf jeden Fall so jemand in mir praktisch, der geselligkeitsliebend ist, dann würde ich, ja, also dann könnte man vielleicht die erste Stimme gleich auch die Geselligkeitsliebende nennen.
Mhm. Und was sagt die Geselligkeitsliebende zu unserem Anliegen? Ganz kurz, wir müssen das Anliegen auch nochmal aufschreiben. Das ist nämlich der erste Schritt beim inneren Team. Und das war, ziehe ich nochmal in eine WG.
Mhm.
Und wenn du dir das jetzt überlegst, was sagt denn die Geselligkeitsliebende zu diesem Anliegen?
Die sagt sowas wie, gemeinsam macht alles mehr Spaß. Mhm. Ja, sowas.
Soll ich das so aufschreiben?
Ja, schreib das ruhig gleich so auf. Das fühlt sich irgendwie stimmig an.
Also jetzt haben wir ausnahmsweise schon mal den Namen im Vorfeld geklärt und haben auch die Botschaft. Denn sonst startet man eigentlich mit der Botschaft. Das ist immer so der erste Schritt im inneren Team. Dann findet man den Namen. Hier ist die Botschaft, gemeinsam macht alles mehr Spaß. Und der Name dieses Teammitglieds ist die Geselligkeitsliebende. Passt das?
Das passt voll, ja.
Cool. Und der dritte Schritt besteht dann immer in der Visualisierung des inneren Teammitglieds. Also da schauen wir einfach, wie dieses innere Teammitglied aussehen könnte, die Geselligkeitsliebende.
Ha.
In was für einer Situation ist die? Wie guckt die so? Wie schaut die aus?
Das ist vielleicht eine Person, die mit anderen zusammen um den Tisch rum sitzt und ein Spiel spielt.
Okay, dann versuche ich das mal so zu malen.
Tendenziell am liebsten, Mensch, ärgere dich nicht. Aber ist okay, du kannst auch Karten malen.
So. Dann bist du jetzt hier in der Mitte aufgemalt als inneres Teammitglied. Wie schaut denn die Geselligkeitsliebende? Was hat die für einen Gesichtsausdruck?
Ach, die hat ein ganz fettes, breites Grinsen im Gesicht.
Die ist
und
glücklich.
So rote Wangen vom Glücksgefühl, von der Aufregung irgendwie beim Spielen und ja.
In so Räumlichkeiten ist ja auch meistens warm, wenn da ganz viele Leute sitzen.
Ja, genau.
Ist man glücklich, zufrieden, ist gemütlich. Das ist also die Geselligkeitsliebende in dir. Die sagt, gemeinsam macht alles mehr Spaß.
Ja.
Und ja, visualisiert ist sie durch einen geselligen Abend mit einem Brettspiel.
Mhm.
Ja, cool. Was für Stimmen melden sich da denn noch? Also ich habe rausgehört, du möchtest auch irgendwo dein eigenes Ding machen. Sagt das eine Stimme oder?
Ja, eher so, nicht ganz. Eher so ein, ich will mich ausleben.
Wie heißt diese Stimme?
Hm.
Ich möchte mich ausleben, ich will mich ausleben.
Also irgendwas mit Freiheit auf jeden Fall. So eine, vielleicht eine nach Freiheit strebende, würde ich sagen.
Ah ja, und wie sieht die aus, eine Stimme, die nach Freiheit strebt?
Die hat so ganz viel Platz um sich rum. Die steht vielleicht in so einem ganz großen Raum, um sich selber halt auszuleben.
Sie ist also zufrieden mit sich? Vielleicht ist sie gar nicht mal so nah an den anderen Teammitgliedern.
Nee, ich glaube, also die ist auf jeden Fall ein Gegenspieler von der Geselligkeitsliebenden.
Ich habe sie auch auf der gegenübergesetzten Seite gemalt, so ein bisschen in der Ecke. Dann haben wir schon mal den Raum geklärt. Freiheit hat sie hier im Team auf jeden Fall. Wie sieht sie denn aus? Wie guckt sie? Was hat sie dabei? Was umgibt sie?
Ja, vielleicht meldet sie sich. Weißt du, also hat so die Hand nach oben gestreckt vielleicht und hat so wie in der Schule, wenn man sich meldet und drankommen will. Vielleicht auch, weil sie halt im Moment nicht so zum Zug kommt, weil ich ja im Moment in der WG wohne.
Okay.
Ja, als würde sie sich jetzt melden und so nach dem Motto, ich bin jetzt auch dran. Die schnipst auch.
Hier bin ich, sagt sie. Schau mich an, ich bin auch wichtig.
Ja.
Sie ruft wahrscheinlich so ein bisschen nach dir, dem Oberhaupt im inneren Team.
Ja, schon.
Das ist sie also, die nach Freiheit strebende. Sie sagt, ich will mich ausleben. Die ist ja hier jetzt schon irgendwie wichtig.
Die meldet sich zu Wort, ja.
Alles klar. Sind da noch andere Mitglieder zu finden?
Ja, gefühlt ist auch noch ein Mitglied, das ist so der Geselligkeitsliebenden sehr nah. Da ist noch irgendwie auch ein Mitglied, das sich nach Nähe sehnt. Also nicht nur gemeinsam macht alles mehr Spaß, was ja diese Geselligkeitsliebende sagt. Sowas haben wir aufgeschrieben, ne?
Mhm. Gemeinsam macht alles mehr Spaß.
Die neue Stimme sagt sowas wie, ich will nicht alleine sein.
Das ist jemand, der also andere Menschen braucht. So ein innerer Nähe-Mensch.
Ja.
Und ich habe sie jetzt mal ganz nah der Geselligkeitsliebenden.
Die sind auf jeden Fall befreundete Teammitglieder sozusagen.
Wir haben ja gelernt, im inneren Team gibt es immer eine gewisse Gruppendynamik, so wie auch in den tatsächlichen realen Gruppen an der Uni im Arbeitsleben. Die schmieden quasi eine kleine Allianz, der innere Nähe-Mensch und die Geselligkeitsliebende. Die stehen nah aneinander und sind gut befreundet. Und gegenüber ihnen steht, ja, die nach Freiheit strebende. Die sind ein bisschen so Widersacher und das gibt es ja auch in echten Teams. Aber darauf kommen wir noch. Wie sieht denn der innere Nähe-Mensch denn so aus in dir?
Einen zufriedenen Gesichtsausdruck, würde ich sagen. Und der hat so ein Herz in der Hand.
Ja, der innere Nähe-Mensch, das ist so ein Archetyp an inneren Teammitglied. Das haben viele Menschen in sich und meistens visualisiert mit einem Herz. Das ist ziemlich interessant. So, dann haben wir jetzt schon drei ziemlich wichtige und auch laute erstmal Stimmen erkannt. Die waren ja schon da, die konntest du irgendwie definieren. Gibt es noch einen Aspekt in der ganzen Angelegenheit, auf den wir nochmal achten müssten? Wenn du darauf schaust, ziehe ich nochmal in der WG. Ist da noch irgendwas wichtig?
Ja, also diese Botschaft, die ich auch am Anfang eben gesagt hatte, dass ich auch irgendwo Angst habe davor, dass man sich eben nicht gut miteinander versteht in so einer WG. Mhm. Weil das kann ja immer passieren. Ich meine, man kennt ja die Leute vorher nicht, sondern man lernt sie ja erst kennen. Und auch bei so einem WG-Casting, so dieses Wort, ich mag das überhaupt nicht, mal so am Rande. Also während so einem Casting lernt man die Leute ja auch nur für einen Bruchteil von der Zeit kennen. Und zusammenzuleben ist ja nochmal was ganz anderes, als sich so mal für eine Viertelstunde, halbe Stunde gut zu verstehen. Und deshalb gibt es da so jemanden, der ganz skeptisch ist.
Jemand, der skeptisch ist, also diesen ganzen Prozess ein bisschen aufhält.
Das ist so eine Skeptikerin, so eine ganz machtvolle auch, also eine mächtige Skeptikerin in mir.
Sollen wir das schon nehmen?
Ja.
Und wo befindet die sich so? Ist die auch ziemlich entfernt von allem oder rennt die so rein zwischen alle Teammitglieder? Wo steht die? Die mächtige Skeptikerin.
Die gehört nicht zu einem der beiden Parteien. Auf der einen Seite sind ja so gefühlt der innere Nähemensch und die Geselligkeitsliebende. Und auf der anderen Seite ist die nach Freiheit strebende. Das sind ja so die beiden Seiten in mir. Und die Skeptikerin würde ich jetzt zu keiner der beiden Seiten zuordnen.
Okay, ja, dann malen wir sie auch irgendwo so dazwischen.
So als intervenierende Kraft so ein bisschen.
Ja, dass du intervenieren sagst, ist auch schon interessant. Das führt uns auch schon ein bisschen zur Visualisierung des Teammitglieds. Wie sieht denn so eine, ja, auch hier in dieser Situation intervenierende, mächtige Skeptikerin aus?
Die ist auf jeden Fall, die hat ein sehr markantes Auftreten. Wenn die da ist, dann weiß sie sich, Gehör zu verschaffen. Also sie ist nicht von Anfang an da, sondern sie kommt eher so später dazu, so als Spätmelder, wie Schulz von Thun sagen würde. Aber wenn sie dann mal da ist, dann wird ihr auch zugehört. Wie kann man das visualisieren? Als wenn sie so Stopp sagt, also mit so ausgestreckter Hand, flache Handfläche, so nach oben gespreizt und sagt so, halt, Stopp.
Okay, sagt sie das auch? Also ist das die Botschaft?
Ein Teil der Botschaft vielleicht, aber nicht die ganze. Also sie hat auch noch einen Inhalt. Sie sagt sowas wie, halt, Stopp, überleg dir das gut.
Dann schreibe ich das mal auf, okay.
Aber ich glaube auch übrigens, die kommt in anderen Lebenssituationen sehr gerne zum Vorschein.
Also gehört sie zur Stammmannschaft?
Auf jeden Fall. Die ist immer auf dem Spielfeld.
Und an anderer Stelle ist sie vielleicht sogar hilfreich. Also eine Stimme, die mal sagt, prüf mal nach, überleg dir deinen nächsten Schritt nochmal gut. Hier vielleicht in dieser Situation, in der du ja entscheiden musst, mache ich das nicht? Vielleicht ja, hält sie den Prozess auch ein bisschen auf.
Auf jeden Fall.
Deine Aufgabe als Oberhaupt ist ja, wie wir schon meinten, dass du alle Stimmen anhörst und dass du sie mal vielleicht auch versammelst, alle an den Tisch setzt, allen mal zuhörst. Und da scheint mir vor allem notwendig, mal ja die mächtige Skeptikerin mit der Geselligkeitsliebenden mal ein bisschen in Kontakt zu bringen, weil die scheinen ziemlich verschieden. Die eine strebt danach, mit vielen Menschen umgeben zu sein, will in die neue WG auf jeden Fall. Und dann kommt da die Skeptikerin und sagt, ich habe Zweifel. Wie würde denn so ein Austausch zwischen denen aussehen? Was würde denn die Geselligkeitsliebende der mächtigen Skeptikerin in dem Bezug sagen?
Also die Ausgangsbotschaft von der Geselligen ist ja, gemeinsam macht alles mehr Spaß. Also für sie ist so die Lebensfreude irgendwie so ganz wichtig. Und die Skeptikerin kommt ja an und sagt dann aber, auch dann mit Blick auf die Gesellige, dass es eben sein kann, dass man sich nicht versteht und dass es dann eben gar keinen Spaß macht. Ja, was die Gesellige jetzt darauf antwortet, die würde dann vielleicht sowas sagen wie, ja, aber gib doch der Gemeinschaft erstmal die Chance.
Ja, ich hatte auch so ein wenig das Gefühl, dass es hier vor allem darum geht, sich das mal zu trauen. Also, dass die Skeptikerin einfach nicht zulässt, dass man das auch mal ausprobiert. Wäre das vielleicht so ein erster Ansatz für einen Kompromiss, für so eine Kompromisslösung? Mal die Situation ausprobieren.
Du meinst also praktisch, dass ich mir die Freiheit nehme, sozusagen, jetzt erstmal zu sagen, ich ziehe in diese WG, wo ich ja noch gar keine Zusage habe, also in die imaginäre WG und schaue, wie es läuft. Und dass, wenn es nicht läuft, dass ich dann sagen kann, ja, meine Güte, was passiert jetzt? Dann ziehe ich halt wieder aus. So, mir vielleicht so bewusst machen, dass es keine endgültige Entscheidung ist, so für immer.
Ja, ich denke, so eine Kompromisslösung strebt man ja meistens an im inneren Team, denn man möchte ja alle anhören und mal gucken, was man daraus dann noch mitnehmen und erfüllen kann. Und dann wären schon mal der innere Nähemensch und die Geselligkeitsliebende zufrieden. Ja, die innere Skeptikerin wäre vielleicht auch ein bisschen leiser geworden, wenn sie weiß, dass es nicht für immer.
Ja, aber die sagt noch was. Die meldet sich da nochmal zu Wort und sagt, okay, jetzt haben wir den Kompromiss dann vielleicht schon mal angestrebt, dass man sagt, wir schauen erst mal, aber die Skeptikerin will jetzt dieses schauen wir mal irgendwie eingrenzen. Mhm. Weißt du, also dass sie dann irgendwie was hat, wo sie dann sagen kann, okay, lass uns das mal für einen gewissen Zeitraum eben ausprobieren und nicht nach dem Motto, ich bin jetzt ein Jahr unglücklich, aber mal schauen, ob es noch besser wird. Darauf hat die Skeptikerin keine Lust.
Also meinst du, die Skeptikerin wäre zufrieden, wenn man ihr ein paar Bedingungen versprechen würde und vielleicht so einen kleinen inneren Vertrag aufsetzen würde?
Ja.
Dass man darauf achtet, dass man sich da wohlfühlt und dass man im Zweifel noch aufhören kann.
Und vor allem, dass man auch selber sich hinterfragt, ja. Dass man sich hinterfragt, auch aktiv.
Ja, ich denke, dass du als Oberhaupt jetzt auch quasi wenn wir diesen Vertrag dann angehen, diesen inneren, müsstest du auch ein paar Rollen zuweisen.
Mhm.
Es kann gut sein, dass dir die mächtige Skeptikerin in dieser Zeit der Vertragserfüllung auch helfen kann. Denn eventuell musst du ihr die Aufgabe übergeben, dass sie das alles nachprüft, dass sie auch schaut, ob es dir da gut geht.
Ja, sie könnte vielleicht so die Exekutive sein, so meine innere polizeiliche Anstalt so ein bisschen, die dann Indizien sammelt und schaut, ob auch alles in Ordnung ist.
Und dann würdest du quasi in die WG ziehen und erstmal nach den Fehlern und erstmal nach den möglichen Schwachstellen suchen?
Nee, weil dafür sind...
Eigentlich müssen wir in den Vertrag ja noch die anderen mit reinnehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber die sind auch laut genug. Also die brauchen gar nicht so angeleitet zu werden.
Mhm.
Die müssen halt eher gebremst werden.
Okay.
Und das kann halt die Skeptikerin machen, wenn sie so eine polizeiliche Rolle so ordnungshütermäßig einnimmt.
Dann ist das so eine dynamische, integrative Lösung, wenn zum Beispiel die innere Näheperson und die Geselligkeitsliebende, ja, wenn die jetzt mal ran dürfen und jetzt mal das erfüllt bekommen, wonach sie fragen. Und ja, die innere Skeptikerin, die mächtige Skeptikerin besser gesagt, die ist zufrieden damit, mit dem Auftrag, das nachzuprüfen, ob das auch so ist und ob man den inneren Vertrag einhält. Und im Zweifel muss sie ihn dann auch aufkündigen. Fühlst du dich jetzt einen Schritt weiter? Also, dass du sagen kannst, ich würde das mal ausprobieren mit der WG?
Ja, ich hatte jetzt sogar Lust darauf. Also eigentlich war ich die ganze Zeit mehr oder weniger so gefangen halt in diesem Gedanken, ist das jetzt was oder nicht? Und hatte halt, wie gesagt, dieses schlechte Bauchgefühl. Aber schon währenddem wir das jetzt so nach und nach ein bisschen aufgedröselt haben, fühlt sich's für mich handelbarer an, weißt du? Also so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mich für was entscheiden, ohne ein schlechtes Bauchgefühl. Ja. Also das fühlt sich echt sehr stimmig an.
Und das ist doch die Hauptsache. Ja, und ganz nebenher haben wir es auch noch geschafft zu zeigen, wie so eine innere Teamerhebung aussehen kann. Ich würde im Nachgang vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, dass Melina und ich auf keinen Fall Coaches sind. Ja, wir sind nur wahnsinnig interessiert am Thema. Wir haben schon viele Seminare dazu besucht und auch schon beide Coachings gemacht.
So kleine Möchtegern-Coaches praktisch.
Ganz richtig. Also wir sind so ein bisschen auf dem Weg und gucken immer mal wieder. Wir haben es methodisch gemacht, so wie es Schulz von Thun empfiehlt, in seinen Büchern miteinander reden. Und genau, wenn uns der ein oder andere Fehler unterlaufen ist, bitten wir das an dieser Stelle natürlich zu verzeihen.
Ich hoffe einfach, dass es für euch dadurch auch ein bisschen greifbarer geworden ist. Das wäre doch schön. Und nächste Folge haben wir dann einen Gast bei uns. Und zwar wird das eine Kommunikationstrainerin sein, die sich mit der Methodik nochmal deutlich besser natürlich auskennt als wir beide. Und auf das Gespräch bin ich schon sehr gespannt. Und ich hoffe, dann seid ihr, liebe ZuhörerInnen, auch wieder dabei. Bis dahin, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Haltet die Ohren steif und macht's gut.
Teil 2 der Folge Kommunikationspsychologie in der Praxis, der Podcast-Reihe Wenn einer etwas von sich gibt, von Melina Stock und Christian Lovritsch. Ich werde das mit dem inneren Team auch mal ausprobieren. Das kann bestimmt richtig helfen, um sich über seine unterschiedlichen Gedanken zu einem Problem klarer zu werden. Und weil es nicht nur bei schwierigen Entscheidungen gut ist, auf seine innere Stimme zu hören, kommt jetzt Stimme von EFF.
Deinen Weg durch das Leben, da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und für immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du's schaffst, also hör, was sie dir sagt. Wirst du reden oder schweigen? Was wird passieren? Was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmt's dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi. Alles offen und immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaub, man schafft die. Bleibt man sich selbst so gut, wie's geht, treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft, und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da, komm, hör.
Hör auf die Stimme, hör was sie sagt. Hör auf die Stimme, hör was sie dir sagt. Da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, hör mal besser auf dein Bauchgefühl, es führt dich auch zum Ziel. Ich glaub mir, du bestimmst den Weg, und es ist ganz egal, wohin du gehst, da ist doch immer diese Stimme, die dir hilft, immer.
EFF mit dem Song Stimme. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk, zum Thema Kommunikationspsychologie in der Praxis. Nicht nur auf die innere Stimme zu achten ist wichtig, sondern generell eine gute Kommunikation mit anderen. Dann gibt es weniger Missverständnisse und die Interaktion mit den Mitmenschen klappt viel besser. Und passend zum Sendungsmotto Kommunikation läuft jetzt der kongolesisch-französische Song Communiqué von Bazaba.
Nakola na kinga bantu rebe yanke nakola na esprit mabe elongya bana palesa se fremo yebi yuma bara yanke nakola na katoba bunda kakuru na posha shede kwa manje na zapeta figi na zapeta shalabia nga ile kiandele ici on ne sort pas la nuit dans mon quartier la nuit tout est calme ici on respecte la mif pour la famille tu peux te prendre une balle. Bongo yo yaka yo meganga, sala santi mo bungelanga, okutana, nalagi sofoli nanga. Olibo, libo, libo Manuel, pomaka, magambo zolo bae kokani nangate. Olifu, lifu tani no goza sobobo inga, anganzambe, legia manikse ntubenga nalelaga. Kominike, bayange baunda kuluna.
Sanga de bula nuani na kota na bayange na nganda na bule bayange bakenda na baoyo bakota bakuyu
bakota bakumba.
Ensemble tu nous vois ou tu fais semblant de ne pas nous voir. Ici on mène la vie de louga, même le gosson de Kuluna.
Yaga na dalizo, yaga na balulu, et petite, yaga na dalayo, yaga na simizo, et mama, yaga na balulu, yaga na dalizo, digamboyo, yaga na simbayo.
Olibo, libo, libo Manuel, pomaka, magambo zolo bae kokani nangate. Olifu, lifu tani no goza sobobo inga, anganzambe, legia manikse ntubenga nalelaga. Kominike, bayange baunda kuluna. Bala muga, hey. Tablo la muga, hey. Shala bien la muga, hey. Andele
damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Dieses Mal brachten wir die Folge Kommunikationspsychologie in der Praxis des Podcasts Wenn einer etwas von sich gibt mit Christian Lovritsch und Melina Stock. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2022. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Podcast etwas für euren Alltag mitnehmen und seid neugierig auf alle Facetten der Kommunikationspsychologie geworden. Den Link zum Podcast findet ihr auf unserer Homepage www.mikro-europa.de. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und so verabschiede ich mich schon wieder. An den Reglern saß Robin Glücker, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa und andere Podcasts erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Mein Name ist Marianne Leineweber und zum Abschluss gibt's jetzt jazzige Musik mit Psychologie von Schmidtke. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt hat's nicht so geknackt, aber ich fand die andere besser.